Jane Stute. Starke Region, starkes Radio.
Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen nach einer längeren Winterpause zu unserem Gesundheitsmagazin hier auf der Bayernwelle Südost. Und das auch in etwas veränderter Form und mit einem neuen Namen. Aber zuerst muss ich sagen, eine weitere Goldmedaille für Deutschland, und zwar im Riesenslalom, habe ich gerade erfahren. Ja, der Medizintalk auf Bayernwelle Südost. Und das ist unsere neue Sendung. Und wir werden ab sofort einmal im Monat immer von 19 Uhr bis 20 Uhr aktuell und kompakt Sie, liebe Hörer, medizinisch auf den neuesten Stand bringen und das in Zusammenarbeit mit den Kliniken der Südostbayern AG. Mein Name ist Christiane Stute und ich freue mich, dass ich auch heute wieder diese Sendung Ihnen mit interessanten Themen vorstellen darf. Ja, und jetzt kommen wir auch gleich zu unserem heutigen Thema, die steigende Verletzungsgefahr auf Eis und Schnee. Und ich denke, dieses Thema ist gerade in diesem Winter ganz besonders aktuell, wenn man bedenkt, was sich allein schon auf bundesdeutschen Straßen und Wegen in den letzten 6 Wochen so alles abgespielt hat. Jetzt führt uns unser heutiger Weg allerdings mehr in die Wintersportregionen, wo es, was die Verletzungsgefahr anbetrifft, auch gerade ganz besonders schön hoch hergeht. Und kaum jemand weiß wohl besser darüber zu berichten als mein heutiger Gast, nämlich Professor Dr. Rupert Kettel, seines Zeichens ärztlicher Direktor und Chefarzt der Unfallchirurgie und des Orthopädiezentrums am Klinikum Traunstein. Schön, dass Sie heute für uns Zeit gefunden haben und hier zu Gast sind bei uns im Studio, Herr Professor. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen das angesprochene Thema bearbeiten darf und danke für die Einladung.
Ja, Ski- und Snowboardfahren zählen nach wie vor zu den Sportarten mit hohem Spaßfaktor, aber leider auch zu den verletzungsträchtigsten. Einer Statistik zufolge verunglücken allein in den Alpenländern jedes Jahr rund 250.000 Ski- und Snowboardfahrer. Demnach ist das Motto ab und auf die Bretter und los wohl nicht immer gerade das Ideale, wenn man ihren täglichen Arbeitsalltag genauer betrachtet, Herr Professor.
Ja, für uns ist so ab Mitte Dezember Hochkonjunktur im Bereich der Unfallchirurgie. Das heißt also, Verletzungen sind zu behandeln, im Zusammenhang mit Wintersportaktivitäten auftreten, aber auch Verletzungen, die verursacht werden durch die Witterungsbedingungen, durch Kälte und Glätte. Hier sind zu unterscheiden Verletzungen, die wir sehen bei älteren Mitbürgern, die im Rahmen von Witterungsbedingungen stürzen. Dabei handelt es sich häufiger um weniger dramatische Unfälle, jedoch ist bei den vorliegenden Minderungen der Knochenmasse und der oft vorliegenden Osteoporose sehr schnell ein Knochenbruch vorhanden. Hier sind ja ganz typische Verletzungen im Bereich des Hüftgelenkes oder im Bereich des Handgelenkes oder Oberarms zu sehen. Diese Verletzungen sind halt häufig bei banalen Stürzen auch bereits zu beobachten. Auch kommen hier Wirbelsäulenverletzungen vor. Anders ist das Verletzungsmuster gerade bei Wintersportaktivitäten. Hier ist ja häufig der junge Patient betroffen. Hier gibt es dann Knochenbrüche und Verletzungen im Bereich der Gelenke wie Sprunggelenk oder Kniegelenk, aber auch, wie wir zunehmend sehen können, auch durch sogenannte Hochrasanztrauma, also mit hohen Geschwindigkeiten werden die Sportausübungen durchgeführt. Hier sind dann auch Verletzungen der Wirbelsäule oder auch Bauchverletzungen und nicht zuletzt auch schwere Kopfverletzungen zu behandeln.
Mhm. Welche sind denn aus Ihrer Sicht die häufigsten Ursachen für viele dieser Unfälle allein auf der Piste, also auf der Skipiste?
Ja, es kommt hier ja im Zusammenhang mit den Verletzungen auf der Skipiste ist zu nennen die Art der Unterlage. Häufig wird heute auf Kunstschnee gefahren. Kunstschnee ist etwas anders zu bearbeiten mit dem Wintersportgerät Ski oder Snowboard als ein normaler Schnee. Dadurch ist auch die Unterlage häufig hart und ist glatt. Dadurch sind Verletzungen in diesem Bereich mit einer höheren Frequenz zu beobachten. Aber auch häufig ist die unangepasste Geschwindigkeit Ursache oder Auslöser für einen Unfall. Man muss auch erwähnen, dass eine hohe Dichte an Skifahren oder Snowboardern vorliegt. Also auf den Pisten gibt es also sehr gute Aufstiegshilfen mit den Liften oder mit den Bahnen. Hier werden die Skifahrer oder Snowboarder in großen Massen nach oben transportiert, aber sie müssen auch wieder runterkommen und da ist eine hohe Dichte manchmal zu erkennen und das führt nicht häufig zu auch Kollisionen untereinander. Da ist sicherlich auch die immer wieder mal sehende Rücksichtslosigkeit und die fehlende Verantwortung, das fehlende Verantwortungsbewusstsein zu nennen. Also man fährt mit seinem Sportgerät unangepasst, man ist vielleicht nicht trainiert genug dazu, man führt diese Freizeitaktivitäten durch ohne die erforderlichen Vorbereitungen und gut, dann sind Verletzungen manchmal das Ende dieser geplanten Freizeitaktivitäten.
Und dann wahrscheinlich auch die etwas modernen Skigeräte, also die modernen Ski, also nicht zu sagen Carving-Skis und so weiter. Hat das sicherlich auch eine Auswirkung?
Ja, die Weiterentwicklung des Sportgerätes hat hier auch eine große Rolle. Sie haben es angesprochen, die Skier, die Carving-Skier sind natürlich eine Weiterentwicklung, die das Skifahren leichter machen, allerdings dann auf der anderen Seite wieder zulassen, dass man höhere Geschwindigkeiten fährt und dies in einen Einklang zu bringen, ist manchmal die Schwierigkeit.
Und man meint eben, ein neuer oder auch ein etwas mehr ausgereifter Ski, da kann nichts mehr passieren, da kann ich ohne weiteres drehen, aber die Technik muss immer noch dazugehören.
So ist es, ja. Nicht? Also man braucht eine gewisse körperliche Fitness, um auch dieses Sportgerät oder dieses moderne Sportgerät auch zu bedienen und nicht nur die technischen Möglichkeiten des Sportgerätes helfen einem beim Skifahren oder beim Snowboarden, sondern es muss doch auch der Körper dazu und da fehlt es manchmal von der Vorbereitung her.
Ein immer wiederkehrendes Problem, gerade hier sind die vielen Kurzurlaube, bei denen man ja ganz unvorbereitet und sehr wenig trainiert, eben ganz schnell auf die Bretter los möchte und ohne völlige Selbsteinschätzung der eigenen Kondition. Und schon ist es passiert und das oft auch noch mit Gefährdung andere. Mir kam es immer wieder vor in der Vorbereitung, dass hier oft das Beispiel Dieter Althaus immer wieder erwähnt wurde und dass auch eigenartigerweise sehr viele von den FIS-Regeln eigentlich überhaupt nicht Bescheid wissen. Jetzt sind Sie ja selber, im Vorgespräch habe ich das ja schon erfahren, ein sehr, sehr guter Skifahrer und sogar Rennen, wie Sie mir erzählt haben, sind Sie schon gefahren. Immer wieder fällt es doch auf, dass viele allein mit den FIS-Regeln überhaupt nicht vertraut sind und eben, wie Sie vorhin schon sagten, die Rücksichtslosigkeit auf der Piste nimmt auch immer mehr zu. Was haben Sie da für persönliche Erfahrungen gemacht?
Ja, ich finde es wichtig, dass Sie jetzt darauf hinweisen, denn es ist doch so, dass die Verhaltensregeln nicht bekannt sind oder vielen nicht bekannt sind. Es ist zwar auf jeder Skipiste sind die FIS-Regeln angeschlagen, man könnte sich die FIS-Regeln durchlesen, aber da hat niemand Zeit. Ist doch, man will Freizeitgestaltung durchführen und Zeit ist immer kostbar, also man kommt schon gehetzt dahin, also vielleicht sogar schnell in den letzten 5 Minuten, also die richtige Bahn zu erwischen dazu und man hat dann auch keine Zeit, hier dann sich die Regeln, die auch überall bekannt sind oder bekannt gemacht werden, einzuverleiben. Und man denkt schon, ja, was geht mich das dann an, es wird schon nichts passieren. Und da sind ja sinnvolle Regeln aufgestellt worden und die ja in der Hinsicht also aufgestellt worden sind, damit Verletzungen nicht auftreten oder zumindest reduziert werden können.
Und auch noch den teuren Skipass, das kann man ja nur wirklich sagen, noch wirklich bis zum letzten auszunutzen und dann noch übermüdet möglicherweise die letzten Male runterfahren. Und dann spielt ja, wie gesagt, Alkohol auch immer noch eine große Rolle in sehr vielen Orten heutzutage.
Ja, da haben Sie recht dazu. Also es ist natürlich einerseits so, die Kosten des Skipasses, klar, wenn ich jetzt hier 35 oder 40 Euro für einen Tagespass bezahle, dann möchte ich das natürlich ausgenutzt haben, dann möchte ich jede Sekunde oder sagen wir mal Minute ausgenutzt haben und mag dann bis zum Schluss fahren. Und wenn ich also nicht fit genug mich vorbereitet habe, dann ist es möglicherweise dann schon zu viel für den Körper und ich mute ihm zu viel zu. Und angesprochen ist auch der Alkohol. Klar, also ist vielleicht recht angenehm, wenn man da so lustig dann zum Schluss noch also einen Einkehrsprung macht, aber dann die letzte Abfahrt kann manchmal dann zum Desaster werden.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann sind Sie halt gefragt. Nämlich, wenn man jetzt überlegt, dass früher ja doch andere Arten von Verletzungen eingetreten sind, vorwiegend Beinbrüche, Unterschenkel und Knöchel, heute durch verbesserte Sicherheits- und Skibindungen Verletzungen wieder anderer Art. Vielleicht, dass wir das nochmal genau ansprechen. Welche sind denn hier die häufigsten Verletzungsarten beim Wintersport, die jetzt momentan vorkommen?
Gut, man muss jetzt unterscheiden, wie die jeweilige Sportart, die betrieben wird. Nehmen wir jetzt mal Ski Alpin an. Hier sind häufig natürlich die Gelenkverletzungen immer noch vorhanden dazu. Allerdings hat sich das Verletzungsmuster etwas geändert. Also es sind dann nicht mehr banale Verletzungen, die auftreten, sondern im Zusammenhang mit den höheren Geschwindigkeiten, die gefahren werden, dann auch komplexere Verletzungen. Hier das Kniegelenk mit Bandzerreißungen, das vordere Kreuzband ist ja eine ganz typische Verletzung, die auch manchmal, also eine Verletzung auch manchmal bei geringer Geschwindigkeit auftreten kann. Von den Verletzungen im Ski-alpinen Bereich sind noch die Knochenbrüche zu sehen, aber auch mit den höheren Geschwindigkeiten dann auch solche Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule oder auch Schädel-Hirn-Verletzungen. Sie haben das Beispiel Althaus angesprochen dazu. Das ist natürlich schon damals durch die Presse gegangen und hat meines Erachtens auch ganz positive Effekte mitgebracht. Die Diskussion um Schutzmaßnahmen wie Sturzhelme, um die zu tragen. Also ich finde es eine sehr wichtige Angelegenheit, auch wenn nicht jede Verletzung durch Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden kann, aber das Ausmaß der Verletzung kann dadurch reduziert werden. Mhm. Ja, andere Sportarten, wie jetzt zum Beispiel im Langlauf, hier ist doch schon immer wieder mal zu sehen, dass eigentlich gar keine so großen Geschwindigkeiten da gefahren werden beim Langlaufen und trotzdem komplexe Verletzungen entstehen können. Also das ist vielleicht so zu sehen, dass häufig der sehr Ungeübte meint, das Langlaufen ist eine leichte Sportart. Ich komme jetzt, mache meinen Urlaub und gehe als erstes mal auf die Langlaufbretter und habe hier dann doch eine etwas labile Fixation meines Beines zu dem Sportgerät und da kommt es auch bei mal einfachen Hinfallen schon zu komplexeren Verletzungen. Mhm. Snowboarden, da möchte ich vielleicht auch noch hinweisen, dazu wird doch immer wieder mal so von Jungen mit etwas rücksichtsloser Art und Weise durchgeführt. Da kommt es häufig zu Kontakt mit anderen Snowboardern oder Skifahrern. Also die Verletzungen sind dann da anders zu bewerten. Da sind auch Schädelhirnverletzungen, Wirbelsäulenverletzungen zu sehen. Wir hatten also im letzten Jahr mal 2 Todesfälle sogar, die aufgrund von diesen Hochrasanztraumen beim Snowboarden entstanden sind. Mhm. An sich ist die typische Verletzung beim Snowboarder entweder die Verletzung im Bereich des Sprunggelenkes oder der oberen Extremitäten, sprich Handgelenk oder Arm, weil hier also doch die am ehesten der Sturz also in diesem Bereich dann abgefangen wird. Andere Wintersportarten wie jetzt
Eishockey zum Beispiel und Eislaufen nicht?
Gut, Eishockey wird nicht sehr häufig bei uns durchgeführt, aber da sind die Verletzungen mehr so im Bereich des oberen Schultergürtels. Also Schulterverletzungen selber oder das Schulter-Eckgelenk ist betroffen, dann Verletzung des Brustkorbes, Rückenbrüche, so. Es ist ja doch eine Kontaktsportart, die da betrieben wird und da sind diese Verletzungen häufiger zu sehen. Gut, Schlittenfahren möchte ich noch mit ansprechen dazu, weil es ja doch auch sehr häufig gemacht wird und auch manchmal mit sehr großen Geschwindigkeiten hier, dass diese Sportart ausgeführt wird.
Das haben wir jetzt bei Olympia ja ganz deutlich gesehen.
Gut, Olympia, das ist natürlich in der Regel eine geordnete Situation, eine Bahn, wo eigentlich nichts passieren sollte dazu. Man hat ja berechnet, wie man in so eine Bahn hineinfährt und wie man wieder hinausfahren muss dazu. Das sollte eigentlich dann, sollten solche Stürze nicht vorkommen. Aber beim Schlittenfahren, das die breite Masse macht, also auf Naturstrecken, da gibt es häufig nicht diese berechneten Kurvenradien und da kann es also doch zu schwerwiegenden Verletzungen kommen und also man soll sich da auch schon überlegen, also die Geschwindigkeit dann schon etwas dem anpassen, was das Gelände hergibt.
Hm. Welche Behandlungsmethoden werden denn heute bei all diesen Verletzungen bevorzugt angewandt? Wir können sicherlich aufgrund der Zeit sicher heute nicht alles ansprechen, aber sagen wir mal ganz im Groben.
Ja, grundsätzlich muss man sich immer überlegen, wenn eine Verletzung aufgetreten ist, dass eine Verletzung ohne, also konservativ ohne Operation zu behandeln ist. Und wenn eine Operation notwendig ist, bei bestimmten Voraussetzungen, dann gibt es natürlich verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, angefangen von konventionellen Behandlungsmethoden bis hin zu modernen endoskopischen Verfahren, minimalinvasiven Therapien.
Und bevor wir das dann nochmal näher ausführen werden, das werden wir im zweiten Teil der Sendung machen, machen wir jetzt nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung. Dann haben wir nochmal kurz für Sie die aktuellen Informationen über Wetter und Verkehr und dann melden wir uns gleich wieder zurück.
Der Medizintalk auf Bayernwelle Südost mit Christiane Stute. Starke Region, starkes Radio.
Ganz herzlich willkommen und zurück zum Medizintalk auf Bayernwelle Südost. Und unser heutiges Thema ist sicher auf Eis und Schnee. Und zu Gast bei mir Herr Professor Dr. Rupert Kettel, seines Zeichens ärztlicher Direktor und Chefarzt der Unfallchirurgie und des Orthopädiezentrums am Klinikum Traunstein. Herr Professor, wir sind stehen geblieben bei den Behandlungsmethoden, die konservativen und auch die operativen. Vielleicht können wir dazu noch ganz kurz was sagen.
Ja, grundsätzlich eben muss man zunächst mal sich klar werden, wie ist die Verletzung zu behandeln. Es gibt eine Reihe von Verletzungen, die keiner Operation bedürfen. Und wenn eine Operation notwendig ist, dann gibt es natürlich verschiedene, je nach Verletzungsschwere und Verletzungsart, verschiedene Methoden, die angefangen von herkömmlichen Stabilisierungsverfahren wie mit Platten und Nägeln oder Bandrekonstruktionen, Wiederherstellung von Gelenken bis hin zu minimalinvasiven Operationsverfahren, also einen ganzen Strauß von Möglichkeiten bietet.
In den Notfallambulanzen in österreichischen Wintersportorten wird ja vielerorts relativ sehr schnell operiert, was aber nicht immer gleich notwendig wäre. Wann muss denn Ihrer Erfahrung nach sofort operiert werden und welche modernen Methoden bieten sich heutzutage dafür dann schon an?
Ja, es gibt also ganz feste Regeln, also bezüglich des Zeitpunktes der Versorgung von Verletzungen. Das hängt von der Art und von der Schwere der Verletzung ab. Akute und sofortige Versorgungen sind notwendig, zum Beispiel bei offenen Brüchen oder sonst offenen Verletzungen, bei Verletzungen, wo eine Durchblutungsstörung droht oder bei Nervenstörungen, sei es bei der Wirbelsäulenverletzung oder auch im Zusammenhang mit einem Knochenbruch, wenn Nervenausfälle vorhanden sind. Da ist eine sofortige operative Versorgung notwendig, weil sonst ein Schaden entsteht. Alle anderen Verletzungen lassen sich entsprechend der Schwere der bestehenden Verletzung einordnen und können also entweder in einen Zeitraum kurz nach der Verletzung bis hin zu mehreren Tagen durchgeführt werden. Hier kommt es auch darauf an, wie ist das Team, das im Krankenhaus gerade tätig ist, wie ist das trainiert. Ich denke immer, also es ist besser, man wird versorgt durch ein Team, das ausgeschlafen ist und also alle modernen Behandlungsmöglichkeiten beherrscht, als ein Team, das halt als Notfallteam jetzt hier in der Nacht zu irgendwelchen Versorgungen greift.
Jetzt gibt es auch einen Unterschied im Vergleich zu früher in der Anwendung von Materialien und Implantaten.
Gut, heutzutage werden sehr häufig Titanimplantate eingesetzt. Das ist so zu verstehen, dass Titanimplantate sehr viel näher an der Elastizität eines Knochens sind. Stahlimplantate waren früher eingesetzt worden. Man hat bei Stahlimplantaten erstens mal ein starres System und zweitens sind Stahlimplantate ja auch häufiger mit Allergien und damit auch in der Folge davon mit Infektionen verbunden. Und daher geht man heute den Weg, Titanimplantate einzusetzen. Es werden aber auch Implantate eingesetzt, die sich wieder selber auflösen, die man halt dann später nicht entfernen muss. Allerdings ist hier ein breiter Einsatz zurzeit noch nicht möglich.
Und gibt es hier häufige Nebenwirkungen, Komplikationen? Weil damit muss man ja meistens auch mal rechnen.
Ja gut, schon angesprochen ist schon mal die Allergie, die auftreten kann auf so Implantate, dann Infektionen oder wenn es sehr starre Implantate sind, dann kann es die Biologie im weiteren Verlauf stören, dann müssen solche Implantate irgendwann mal später nach Ausheilung der Verletzung wieder entfernt werden und die angesprochenen Implantate, die sich auflösen können, die haben heutzutage noch ein bisschen das Problem, dass diese Zerfallsprodukte beim Auflösen eher Probleme wie so Reaktionen, entzündliche Reaktionen im Körper auslösen können und dadurch negativ für den Organismus sind.
Jetzt ist Ihr Wirkungsbereich im Klinikum Traunstein. Im Zusammenhang eben mit diesen letztgenannten Therapiemöglichkeiten möchte ich gerne gleich auf das Leistungsspektrum des Klinikums Traunstein im Rahmen der Unfallchirurgie und der orthopädischen Chirurgie zu sprechen kommen. Was können Sie hier alles anbieten?
Ja, grundsätzlich ist unser Leistungsspektrum eigentlich die Behandlung aller Verletzungen, die vorkommen können, also aller Körperregionen, aller Gelenke, aller Knochen. Also wir haben einen Schwerpunkt auch in der Hand, Versorgung von Handverletzungen und einen Schwerpunkt in der Versorgung von Wirbelsäulenverletzungen. Es handelt sich hier dabei auch um Verletzungen, die im Zusammenhang mit akuten Ereignissen entstehen können, aber die sich dann auch in Abnutzungserscheinungen wieder zeigen. Also es sind auch Verschleißerkrankungen, die auftreten durch abgenützte Gelenke oder durch Entstehung von Gelenkveränderungen wie Arthrose, die dann bei uns behandelt werden. Und ein großer Aspekt für uns stellt die Behandlung des Akuttraumas dar. Wir sind als Traumazentrum tätig, die halt für die Region, für unsere Region hier die Schwerstverletzten behandelt.
Ja, da wollte ich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht vorab noch, wie viele Patienten werden eigentlich pro Jahr stationär in den oben genannten Abteilungen, also den Sie vorher genannt haben, beziehungsweise in den Notfallambulanzen im Klinikum Traunstein so versorgt?
Also wenn ich die Zahlen des letzten Jahres hernehme, so ist es für die Unfallchirurgie eine Zahl 3000 Patienten, die stationär behandelt worden sind. Wir führen im Jahr 3500 Operationen durch, wobei auch eine sehr hohe Anzahl von ambulanten Operationen hier eine Rolle spielen. Und die Zahl für Notfallversorgungen in unserer chirurgischen Notfallambulanz liegt bei 13.000.
Das ist schon ganz beachtlich. Ne? Welchen Einzugsbereich umfasst denn die Unfallchirurgie des Klinikum Traunsteins?
Ja, grundsätzlich sind wir für die Versorgung der Patienten aus dem Traunsteiner Landkreis zuständig, aber auch im Bereich Berchtesgadener Land ist unser Einzugsbereich gegeben. Auch die Nachbarlandkreise, jetzt Mühldorf und Altötting, für spezielle Verletzungen, also nicht die Bagatellverletzung, aber für schwerere Verletzungen. Auch haben wir Patienten aus dem Münchner Raum und Umgebung von München. Das sind meistens Patienten, die halt zur Versorgung von ganz speziellen Dingen, meistens im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie, zu uns kommen oder Korrektureingriffe bei uns durchführen lassen. Ja, Richtung Österreich ist vielleicht auch noch ein Wort zu sagen. Also da ist leider so eine gewisse Einbahnstraße gegeben. Es ist so, dass österreichische Patienten, die sich gern bei uns versorgen lassen, würden nicht das Okay ihrer Versicherung bekommen. Umgekehrt ist es anders. Unsere Kassen zahlen Versorgungen in Österreich. Ich hoffe, dass sich da im Laufe der Zeit noch was ändern wird.
Und Sie sprechen es gerade an. Wie sieht das überhaupt mit den Krankenhauskosten aus bei Sportverletzungen und Bergung generell? Was wird hier getragen und wo empfiehlt es sich sicherlich noch, Zusatzversicherungen abzuschließen?
Ja, grundsätzlich wird jede Verletzung auch im Sportbereich von der Allgemeinheit noch getragen. Also es heißt, dass wenn ich krankenversichert bin, dann übernimmt das meine Kasse. Aber es hat sich bewährt, auch hier Zusatzversicherungen abzuschließen, vor allem wenn es um Transportkosten geht. Und ganz wichtig ist, wenn Sie im Ausland Verletzungen erleiden bei Sportausübungen, dann ist es gut, wenn Sie eine Zusatzversicherung haben, weil es gibt etliche, Sie haben Österreich gerade vorhin mal angesprochen dazu, also Länder, also wie jetzt in Österreich zum Beispiel, da wird also der Verletzte gleich zur Kasse gebeten und ob sie dann wieder zu ihrem Geld dann kommen, das ist wieder eine andere Frage, aber das interessiert zunächst mal den erstbehandelnden Arzt dort nicht.
Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist dabei auch das regionale Traumazentrum, das haben Sie vorhin schon mal angesprochen hier in Traunstein. Wann wurde das überhaupt ins Leben gerufen und welche Bedeutung hat das nochmal genau?
Also es ist jetzt eine Aufbausituation, die in den letzten Jahren entstanden ist. Also wir sind in Traunstein als Traumazentrum zertifiziert seit letztem Jahr. Und ja, das heißt eigentlich, wir sind für die Versorgung von Schwer- und Schwerstverletzten aus unserer Region zuständig. Das Traumazentrum ist jetzt hier nur ein Teil eines sogenannten Traumanetzwerkes, sodass eine flächendeckende Versorgung hier gewährleistet ist. Das Ziel ist, innerhalb von 30 Minuten eine geeignete Versorgung zu haben für einen Schwer- und Schwerstverletzten. Da gibt es natürlich dann gewisse Kliniken, die haben eine Verpflichtung, solche Patienten zu übernehmen, und dazu gehört das Klinikum Traunstein. Wir haben da auch Vorkehrungen getroffen. Wir haben eine große Überwachungsstation letztes Jahr installiert und haben auch gerade im Hinblick auf die Versorgung von Schädel-Hirn-Verletzten auch jetzt seit neuestem eine neurochirurgische Belegabteilung in unserem Klinikum.
Das ist doch schon ein enormer Fortschritt. Und Sie sind natürlich mit großen Kliniken dann vernetzt, wie in München zum Beispiel?
Ja, klar. Also es ist hier in der Region, sind wir mit allen Krankenhäusern vernetzt, also auch hier über die Grenze hinweg mit Salzburg. Mhm. Und das geht, unser Trauma-Netzwerk heißt München, Oberbayern, Süd, und das geht bis Murnau, bis Kempten und München, sodass also hier die Kliniken zusammen also auch einen Verbund darstellen und untereinander kooperieren.
Zum Vorteil des Patienten.
Ja klar, er steht natürlich da im Mittelpunkt.
Ganz klar. Bei der Gelegenheit bleibt hier auch ganz besonders zu erwähnen, dass das Klinikum Traunstein unter anderem auch mit der Betreuung von Spitzensportlern beauftragt ist. Was gehört hier alles dazu?
Ja gut, ich bin hier als Betreuer der Kadersportler des Deutschen Skiverbandes für die Disziplinen Biathlon und Langlauf eingesetzt, und das wird jetzt nach den Winterspielen ausgeweitet auf Skispringer und Kombinierer. So ist es vorgesehen dazu. Es sind diese Kadersportler aus dem Bereich Olympiastützpunkt Ruppolding und Berchtesgaden. Gut, die Namen von Patienten, die betreut worden sind, ist wie Tobi Angerer, der ja die Silbermedaille gewonnen hat, oder Andreas Birnbacher, der hoffentlich morgen eine Medaille mitbringt dazu.
Drücken wir mal die Daumen.
Ja, da drücken wir natürlich die Daumen, weil da fiebern wir natürlich immer mit und wollen natürlich schon unsere Athleten aus unserer Region sehen, dass sie auch vorne mit dabei sind.
Ja, vielleicht ganz wichtig noch, es gibt ja auch zu allen Verletzungen, Akutbehandlungen hinterher ja auch eine sogenannte Nachsorge oder eine Reha-Behandlung, vor allen Dingen nach der Entlassung aus dem Akutkrankenhaus. Wer übernimmt das und was gibt es hier so alles zu beachten?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, wir können innerhalb der chirurgischen Versorgung nur die Voraussetzungen schaffen, dass wieder eine Wiederherstellung der Verletzung, ursprünglichen Verletzung zustande kommt. Aber was dann letztendlich daraus kommt an Funktion, ist ganz wichtig. Das wird durch die Nachbehandlung geprägt, und da sind wir natürlich hier wieder angewiesen auf Mithilfe, sei es im Bereich der niedergelassenen Praxen oder auch der Reha-Zentren, wenn es um stationäre Nachbehandlung geht. Und das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn im Endeffekt wird das Ergebnis dadurch auch geprägt, wie die Nachbehandlung also vonstatten gehen kann.
Mit welchen Kliniken arbeiten Sie da ganz besonders zusammen für eine Reha-Behandlung?
Grundsätzlich ist jetzt hier, wenn es hier um die stationäre Reha geht, wir haben also mehrere Reha-Zentren, also angefangen also von der Schönau bis eben am Chiemsee, Felden oder Brien oder Endorf. Also wir sind da gut, Gott sei Dank, gut bestückt und haben einen guten Kontakt, auch einen engen Kontakt, sodass also die Nachbehandlung auch zusammen mit den Reha-Medizinern abgestimmt wird.
Was aber vielleicht ganz wichtig wäre, auch noch zu erwähnen für viele, gerade die eben sich vor Wintersportverletzungen ein bisschen schützen möchten und möglicherweise dem Schlimmsten aus dem Weg gehen, gerade wenn sie ganz besonders rasante Skifahrer zum Beispiel sind, was kann man tun, um hier entsprechende Präventivmaßnahmen vielleicht schon zu nutzen und auch in die Wege zu leiten?
Ja, grundsätzlich ist die Vorbereitung an erster Stelle zu sehen. Also ich muss mich körperlich fit halten dazu. Ich sollte eigentlich schon im Sommer anfangen, mich auf den Wintersport vorzubereiten. Gut, manche Sportvereine bieten dann sogenannte Skigymnastiken an, die dann im Herbst ablaufen. Das sollte man sich sicherlich auch zu Gemüte führen, dass man halt mit einer gewissen Fitness also den Wintersport betreibt. Gut, Sportgeräte ist eine andere Sache, das sollte ja möglichst eingestellt sein. Manchmal ist es so, dass es den ganzen Sommer immer der Ski irgendwo im Keller steht und dann wird er rausgezogen, ohne dass man die Funktion überprüft, wird auf die Skipiste gegangen, die Bindungen funktionieren möglicherweise nicht und verursachen damit auch eine Verletzung. Ja, was in der Richtung Prävention auch zu sehen ist, also ich muss mich dann auch der Witterung anpassen, ich muss mich dementsprechend anziehen oder was auch so mit Ausrüstungen Möglichkeiten besteht, sei es Protektoren zu benutzen. Gerade in dem Bereich der Wirbelsäule sind angenehme Protektoren jetzt am Markt, die man benutzen kann und dadurch also verschiedene schwere Verletzungen
vermeiden kann, wenn auch dann vielleicht leichtere Verletzungen entstehen. Und die Helmsituation ist ja schon angesprochen worden dazu. Also ich finde, also man sollte heute Skifahren eigentlich nicht mehr ohne Helm, weil auch wenn das nicht so häufig auftritt, aber wenn es mal auftritt, und das kann man sich im Vorhinein nicht ja aussuchen, wann mal so eine Verletzung auftritt, aber dann ist es gut, dass man geschützt ist.
Jetzt ist das in vielen Ländern ja schon, zumindest bei Kindern, Pflicht. Also in Italien hat es, glaube ich, begonnen, wie wir vorhin besprochen hatten. Und in Österreich ist es seit letztem Jahr auch schon bis zum 15. Lebensjahr Pflicht, dass man Helm trägt. Warum eigentlich in Deutschland noch nicht?
Also ich kann mir vorstellen, dass es auch bei uns kommen wird, dass man zumindest im Bereich der Kinder die Helmpflicht einführt. Die Kinder sind ja auch, für die ist ein Helm ja auch was sogenanntes Cooles. Also ich habe jetzt dann einen schönen Helm und den trage ich jetzt dazu. Und ich glaube, wenn dann die Kinder die Helme gewohnt sind, dann übernehmen sie das auch dann ins jugendliche Alter und dann vielleicht ins Erwachsenenalter. Sodass es wahrscheinlich eine Zeitfrage ist, bis wir also breit einen Schutz letztendlich mit Helmen beim Skifahren haben oder mit Snowboarden.
Aber auf jeden Fall ganz wichtig. Und diese sogenannten Protektoren, die Sie vorhin erwähnten, ist es in Form von Westen?
Ja, also das sind ja sehr angenehm zu tragen dazu. Also es ist nicht mehr so dieses Panzersystem, das man halt in den Anfangsjahren gehabt hat. Und dadurch wird es auch gerne angenommen.
Und für jedermann schon erhältlich? Wo findet man solche Artikel?
In Skigeschäften. Also ist jederzeit möglich, sich sowas zuzulegen. Mhm. Natürlich, der Rennfahrer hat noch andere Protektoren, aber das muss natürlich nicht der Fahrer jetzt, der als Gelegenheitsfahrer seine schönen Schwünge zieht, auch haben.
Ja, Herr Professor, bevor wir so langsam wieder zum Ende unserer Sendung heute kommen, es wird ja überall immer schwieriger und komplizierter, aber auch hochtechnisierter und ganz besonders in der medizinischen Versorgung. Und gerade was die Entwicklung in der letzten Jahre allein in dem chirurgischen Spektrum anbetrifft, für Sie persönlich immer noch die gleiche Herausforderung oder gibt es etwas, was Sie heute vielleicht gerne ändern würden, wenn Sie die Chance hätten?
Ja gut, man nimmt natürlich jede Neuerung gern an. Es ist ja auch für einen selber interessant, eine Weiterentwicklung mitzugehen. In den Jahren, in denen ich jetzt chirurgisch praktiziere, sind ja doch schon 30 Jahre, hat man sehr viele Entwicklungen mitgemacht. Und man sieht, einerseits wird die Tätigkeit erleichtert, andererseits ist man erstaunt, mit welchen Möglichkeiten man heute arbeiten kann. Und das ist ja eigentlich immer zum Einsatz letztendlich zum Wohl unseres Patienten. Und ja gut, was wünscht man sich gerne oder was würde man gerne ändern? Manchmal wünscht man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu haben in meinem Beruf dazu, dass man vielleicht auch die Familie und die persönlichen Interessen ein bisschen mehr berücksichtigt werden können.
Ja, vielleicht nochmal der Hinweis für unsere Hörer und Hörerinnen, für die ersten Anlauf- und Kontaktmöglichkeiten, gerade bei schweren Unfällen und welche Vorgehensweise ist hier besonders zu beachten. Vielleicht können Sie da noch einen kleinen Tipp und Hinweis geben.
Ja, grundsätzlich muss man sich, wenn es zu einem Unfall gekommen ist, mal um den Verletzten selber kümmern. Also es ist die erste Situation. Also auch wenn ich nicht schuld bin, muss ich mich kümmern mit dem Verletzten und sehen, dem zu helfen vor Ort und dann. Gut, die nächste Frage ist, wie kann Hilfe herbeigeholt werden? Gut, auf der Skipiste ist dann meistens, also kann sich einer um die Hilfe anfordern, also von der Liftgesellschaft her gesehen. Oder wenn das jetzt im Gelände passiert, gut, wenn man das Handy dabei hat, gibt es natürlich Notrufnummern. Also zunächst ist immer die Rettungsleitstelle dazu zu kontaktieren, die dann das geeignete Rettungsmittel dann einsetzt, sei es der Hubschrauber in unwegsamen Gelände oder der Notarztwagen, wenn es notwendig ist. Ja, wer keine so schwere Verletzung hat, der kann natürlich jede Notfallambulanz dann aufsuchen. Sag ich mal, die Krankenhäuser in unserer Region haben alle ihre Notfallambulanzen offen, die sind ja 24 Stunden rund um die Uhr offen und werden dann auch eine kompetente Versorgung anbieten können.
Und im allerschlimmsten Fall steht ja dann noch Ihr Hubschrauber zur Verfügung.
Ja gut,
es wo ist Sie natürlich bei
schweren
auch
oder schwersten Verletzungen natürlich auch möglich.
Ganz
aber
genau.
Das wird dann über die Rettungsleitstelle letztendlich
wird das geregelt. Dann organisiert, genau. Ja, gut. Und damit sind wir für heute leider Gottes schon wieder zum guten Schluss angekommen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken und unseren Hörern natürlich für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Wir hören uns schon wieder im März. Und bis dahin bleiben Sie mir gesund und munter. Und wenn es geht, auch ohne Hals- und Beinbruch. Ja, und dann möchte ich vielleicht noch einen Hinweis sagen, für alle weiteren Informationen und die ganze Sendung von heute Abend, die ist ab morgen im Internet abrufbar unter der Homepage www.kliniken-südostbayern.de. Ich wiederhole nochmal, www.kliniken-südostbayern.de. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und schönen Abend und wir hören uns nächsten Monat wieder. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.